Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Das kam beim ersten Mal besser. Der Herr ist auferstanden. Amen. Gott schenke uns bei der Predigt, dass wir alle etwas mitnehmen, dass wir verstehen, was er uns sagen möchte durch den Text. Wir haben nur den Paulus-Text, ihr habt ihn eben schon gehört, und der ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Da brauchen wir Gott, der uns das Ganze aufs Herz legt, damit wir kapieren, was Gott uns heute sagen möchte. Und eigentlich ist die Sache ganz klar. Der Tod ist nicht das Letzte auf dieser Welt. Jesus ist auferstanden, und die Frage ist, glaubst du daran, dass Jesus lebt? Oder sagst du und schüttelst du mit dem Kopf noch und sagst, nee, glaube ich nicht, ist tot. Das ist die Frage, das ist sogar die wichtigste Frage mit kilometerweitem Abstand zu allen anderen Fragen in dieser Welt. Glaubst du daran, dass Jesus lebt?
Ja.
Das war schon mal gut, waren nicht alle. Oder glaubst du es nicht? Und entweder ich erinnere dich heute daran, dass du Ja gesagt hast dazu, oder ich bringe dich noch ins Nachdenken, ob das stimmt oder nicht. Nichts anderes versucht Paulus, den Korinthern einzutrichtern. Er schreibt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch bereits verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Das ist Paulus, bessere Übersetzung finde ich, aus der Hoffnung für alle, modernerer deutscher Text, aus dem Griechischen übersetzt. Die Bibel schreibt ein bisschen moderner, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Es ist nicht irgendeine Botschaft, die irgendein Mensch über irgendetwas weitergibt, die Paulus hier den Korinthern sagt, die Bibel dir persönlich aufs Herz legt. Es ist die Botschaft schlechthin in dieser Welt. Eine Botschaft, die rettet. Das kann keine andere Botschaft in dieser Welt. Nur diese eine, Jesus Christus lebt. Keine andere Botschaft in dieser Welt, keine andere Nachricht in dieser Welt kann retten, außer diese eine. Kurz zusammengefasst, schon eben beim Glaubensbekenntnis angesprochen, Jesus Christus wurde geboren, er hat gelebt, er ist gestorben. Er wurde begraben und war tot. Bis hierher, wie gesagt, kleine Erinnerung, könnte es jedes Leben von uns sein. Geboren, gelebt, gestorben, begraben, tot. Das ist leider unsere Lebensgeschichte von uns allen. Bis zu diesem Tag der Auferstehung keine andere Möglichkeit. Tot. Und das ist der Unterschied, den Jesus macht. Geboren, gelebt, gestorben, begraben und auferstanden zum Leben. Das ist so fantastisch, das ist so wunderbar, dass ich mich kaum zurückhalten kann. Das gibt uns Hoffnung, das haut uns vom Hocker. Und ich bitte euch, euch immer diese Frage zu stellen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dazu zu sagen, dass ihr überlegt, stimmt das mit Jesus? Ist er lebendig oder ist er tot? Das ist die Frage, die jeder beantworten sollte im Leben. Weil davon hängt es eben ab, ob dieser Zusatz in deinem Lebenslauf auch dazu kommt. Mark, geboren, gelebt, gestorben, begraben, tot, aber weil er an Jesus Christus glaubte, auch auferstanden und lebt. Ich weiß, das ist unglaublich, weil uns die Welt einredet, das kann doch gar nicht sein. Ein Mensch kann doch nicht von Toten auferstehen. Ihr habt es gehört in der Lesung aus Markus. Die Frauen, die hatten Entsetzen und Zittern und haben nichts gesagt, obwohl sie gesagt bekommen haben, sie sollen es weitererzählen. Ich bin doch nicht blöd und renne umher und sage, hey Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der tot war, der lebt. Ich mache mich doch nicht selbst zum Affen. Ich sage davon lieber gar nichts, sonst werde ich in die Klapsmühle eingewiesen. Aber es stimmt. Und wenn es stimmt, dass Jesus lebt, dann ist das die beste Botschaft überhaupt. Auferstanden zum Leben. Und Paulus erinnert die Korinther daran. Ihr habt es doch gehabt, ihr habt es doch gerafft, ihr habt es doch erkannt, Jesus lebt. Wieso driftet ihr jetzt davon ab? Und lasst euch von anderen wieder einreden, das ist doch unmöglich. Ein Mensch kann nicht leben, auch wenn er gestorben ist. Das geht nicht. Glaub doch nicht an so ein Blödsinn. Woran denn bitte sonst? Was ist die Alternative? Da kommt nichts. Oder ich muss mich abrackern, um Gott irgendwie zu beeindrucken, wie in anderen Religionen, damit ich irgendwie ein kleines Fünkchen Hoffnung habe, dass irgendwas kommt nach dem Leben. Ich weiß nicht was, aber wir Christen wissen es. Weil Jesus war tot und lebt, kann uns genau berichten, wie das ist und was wichtig ist. Und Paulus ist gut in dem Text. Er sagt, Leute, vertraut doch nicht auf meine Worte. Ich habe es euch gesagt, ihr habt es geglaubt. Aber Leute, die Auferstehung ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Es gibt Zeugen. Es gibt Zeugen. Und dass er begraben wurde, schreibt Paulus, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, das ist Petrus, aramäisch Kephas, lateinisch Petros und griechisch Petrus. Und Kephas ist einfach nur der andere aramäische Name für Petrus und heißt der Fels. Er ist Kephas erschienen, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Mit Missgeburt ärgert sich Paulus, er bezeichnet ihn selber als Missgeburt, ganz einfach aus dem Grund, weil er sich ärgert, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort geboren ist. Er hat Jesus verpasst auf Erden. Da war der Sohn Gottes auf Erden und er hat zur falschen Zeit am falschen Ort gelebt und hat den Sohn Gottes zur Lebzeit nicht getroffen. Und deswegen ärgert er sich darüber, bezeichnet ihn selbst als Missgeburt oder Luther übersetzt als eine unzeitige Geburt, weil er sich so darüber ärgert, da war der Sohn Gottes mal auf Erden und er lebte in meiner Zeit und ich habe es nicht gerafft. Und dann hatte er die Erscheinung gehabt, wurde umgehauen von Jesus als eine Erscheinung und dann Handy aus. Lasst euch nicht von Handys ablenken, auch das kann im Gottesdienst passieren. Das ist Blödsinn, wenn man sich darüber ärgert, das passiert mal. Erinnert euch daran. Und was Paulus hier sagt und versucht, ist, die Auferstehung ist doch nicht ein Märchen. Geht doch nach Jerusalem und fragt und klopft bei Petrus an die Tür und bei den 500 und bei Jakobus und bei allen anderen Aposteln. Klopft an, fragt doch nach, nehmt die Zeugen ins Kreuzverhör und fragt das, was ihr fragen wollt. Sag mal, stimmt das? Warst du dabei? Hast du das gesehen? Hast du Jesus wirklich gesehen mit eigenen Augen? Und dann zu hören, ja. Und wie blöd ist das, dass jetzt tatsächlich alle entschlafen sind. Damals waren schon ein paar tot, die konnte man nicht mehr fragen, aber es sind noch viele übrig geblieben. Und er sagt, Leute, macht euch auf von Korinth, geht umher, fragt, wo ist Petrus, wo sind die Apostel? Ich habe mal ein paar Fragen. Ich muss meine Zweifel mal ausräumen. Ich muss die Fragen stellen. Und das wäre richtig. Dann wäre es nämlich so, dass man sich fragt, stimmt das mit Jesus? Lebt er oder ist er tot? Ich gehe jetzt mal los und frage mal den Petrus. Ich frage jetzt mal einen der Apostel, stimmt das wirklich? Denn Zweifel sind berechtigt, Zweifel sind erlaubt. Thomas fragt, Petrus, zeig mir deine, hier, fass an, das, ich bin's. Bin gestorben, hier meine Seite, wo der Speer reingerammt worden ist. Das war kein Trick, ich war nicht nur scheintot oder die Jünger haben mich nicht versteckt und irgendwo gesund gepflegt. Ich war wirklich tot. Und ich lebe. Fragt ruhig. Das ist in die Geschichte der Welt einbetoniert. Ist ein historisches Ereignis. Wir brauchen uns nicht zu schämen dafür, es ist nachweisbar. Wenn Leute sagen, hat nicht stattgefunden, Jesus hat nicht gelebt, er hat nicht am Kreuz, ist er nicht gestorben und er ist nicht auferstanden, dann könnt ihr sagen, nö. Historische Tatsachen. Und die Wahrheit wird irgendwann immer ans Licht kommen. Die Bibel sagt, er ist auferstanden. So ist das. Es gibt Zeugen. Und wenn ihr euch fragt, warum sind hier nicht die Frauen aufgezählt, die waren ja die Ersten am Grab, haben wir gerade in Markus gehört. Problem war, dass in der jüdischen Welt eine Frau nicht als Zeugin galt. War wertlos. Entschuldigt, bitte. Heute nicht mehr. Aber damals konnte man vor Gericht keine Frauen zitieren und die konnten nicht als Zeugen aussagen und sagen, so war es, so ist es passiert. Und dann hat der Richter gesagt, nee, du bist keine Zeugin, du bist eine Frau. Sorry, heute nicht mehr. Aber damals war das so und deswegen tritt hier Petrus als Erster auf. Er war nach den Frauen der Erste am Grab. Er hat reingeschaut und war auch noch nicht überzeugt, dass es wahr ist. Selbst die Jünger, denen Jesus das gesagt hatte, ich komme wieder nach 3 Tagen, ich stehe auf, die konnten es nicht fassen. Völlig klar, völlig logisch, menschlich. Wie kann man das auch kapieren, dass ein Mensch, der gestorben ist, der am Kreuz elendig verreckt ist, wieder lebt? Das geht nicht, das will nicht in unseren Schädel, das kann nicht sein, das ist unmenschlich. Ja genau, es ist unmenschlich, aber es ist göttlich. Für Gott ist es kein Thema, Leben zu schenken, wenn der Tod da war. Überprüft es doch, sagt er zu den Korinthern, fragt, schaut selber nach und das gilt für uns heute auch. Ihr seid ja nicht umsonst hier. Entweder fragt ihr euch das schon ein bisschen oder ihr habt Klarheit auf diese Frage schon gefunden, wollt vielleicht heute daran erinnert werden, wie großartig das ist, daran festzuhalten. Viele Menschen fragen sich das gar nicht, tun das schnell ab. Ohne zu fragen, stimmt das oder nicht. Prüft das doch. Wir können es rumerzählen, weil es eben passiert ist, weil es die Wahrheit ist. Kein Gedankenkonstrukt, kein menschliches Wunschdenken, um sich den Tod irgendwie schön zu reden, wie Buddha das gemacht hat. Buddha hatte Angst vorm Tod und hat dann irgendwie überlegt, wie kriege ich diese Angst weg. Das gibt es bei Jesus nicht. Der hatte keine Angst vorm Tod. Der hat sich nicht irgendwie was Gedankenmäßiges überlegt, so entkomme ich dem Tod, Meditation, Yoga und ich rede mir ein, ist alles gar nicht so schlimm, dann gehe ich halt ins Nirvana, über ins Nichts, puff. Wunderbar. Jesus nicht. Tatsache, er ist gestorben und er lebt, obwohl er tot war. Paulus schreibt, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Ist Jesus tot oder lebt er? Ich stelle euch die Frage immer wieder. Aber dass Jesus auferstanden ist, hilft uns doch gar nicht. Ist doch klar, wenn Jesus Gottes Sohn war, dass Gott dafür sorgt, dass er nicht tot ist, dass er lebt. Bisher ist ja noch gar nicht klar, was ich persönlich davon habe, dass Jesus auferstanden ist. Erstmal toll, der lebt. Ist doch klasse für ihn, ne? Kann auffahren zum Himmel, sitzt auf dem Thron, macht sein übliches Ding, fertig. Was habe ich davon? Was habe ich persönlich davon? Am Kreuz gestorben ist Jesus für mich, so sagt die Bibel das, für meine Schuld, die ich eigentlich vor Gott bezahlen müsste, weil ich gelogen habe, betrogen habe, gedanklich Ehe gebrochen habe vielleicht, auf jeden Fall Schuld ist da. Das sagt die Bibel, Jesus ist gestorben am Kreuz und hat dadurch meinen Schuldbrief getilgt, wenn ich das in Anspruch nehme und sage, das möchte ich haben. Ich möchte, dass Jesus, weil er gestorben ist, mir meinen Schuldbrief durchstreicht und ich mit einer reinen Weste vor Gott stehe. Super. Na und? Was habe ich denn davon, dass ich mit einer reinen Weste vor Gott stehe? Da kann ich ihn anschauen, kann ich mit ihm reden, ohne dass ich mich schuldig fühlen muss, dann stehe ich einfach wunderbar da. Na und, wenn ich tot bin, hilft mir das auch nichts. Dann ist alles wertlos. Paulus schreibt, wenn ihr nicht an die Auferstehung von Jesus glaubt, ist der Rest wertlos. Ihr könnt das mit dem Kreuz vergessen und all das andere, was Jesus gesagt hat. Weil ohne Auferstehung bringt das keinen Sinn. Nun, dann sterbe ich halt, bin tot, habe eine reine Weste vor Gott, nichts passiert. Feierabend, Klappe zu, Sarg zugenagelt. Die gute Nachricht ist, dass Gott noch einen draufpackt. Ja, er hat Jesus von den Toten wiedergeholt, weil er es genau richtig gemacht hat. Er hat gekämpft, er hat Angst gehabt, er hat sich an Gott gewandt, ist den Weg gegangen, den Gott ihnen vorgelegt hat, ist am Kreuz gestorben und Gott sagt mit der Auferstehung, du hast es richtig gemacht, mein Sohn. Und dann setzt Gott eben noch einen drauf und sagt, wer an diesen Jesus, meinen Sohn, glaubt, der wird den gleichen Weg gehen, der wird den gleichen Lebenslauf haben, wie Jesus selbst hatte. Und wird Auferstehen vom Tod. Schmeißt erstmal alle Zweifel weg. Wenn ihr noch Zweifel habt, geht doch nicht. Feierabend. Blöder Pastor, kenne ich schon, glaube ich nicht. Lasst euch einfach damit darauf ein. Und sagt mal, was wäre, wenn? Was wäre, wenn er stirbt? Wäre das nicht wunderschön? Ich glaube an Jesus. Die Bibel sagt, das reicht. Und dann stehe ich vor Gott, habe eine reine Weste und Gott sagt hier, ewiges Leben im Paradies. Wäre das super. Und wenn jetzt wieder dann wird der Gedanke wieder groß, kann doch nicht sein, geht doch nicht. Aber was, wenn doch? Was, wenn doch? Und ich lege das einfach beiseite, ohne diese Frage zu beantworten, ist Jesus tot oder lebt? Und verpasst dadurch das Leben. Paulus sagt und führt ja einige Argumente auf. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Das ist jetzt nach unserem Predigtext, Vers 12, 13, 14. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Würde mir gar nichts bringen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Ja, alles für die Katz. Aber Jesus lebt. Das weiß ich persönlich, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Das muss jeder irgendwie persönlich machen. Ein Retter, der nicht lebt, kann niemanden retten. Keine Chance. Aber ich kann für mich sprechen, ich bin der Beweis, dass das stimmt. Ich könnte sagen, ja, der hat es ja nicht mehr alle. Der Pastor glaubt an Sachen, die es gar nicht gibt. Ah, irgendwo habe ich das gehört. Doch, doch, das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich trete auch als Zeuge auf, weil wir uns das nicht einbilden. Paulus sagt ihr, wir verkünden alle übereinstimmend. Wir haben alle die gleiche gute Botschaft, die immer gleich lautet. Jesus lebt. Jesus lebt und Jesus lebt. Und das sagen alle, die Jesus kennen. Und das sind nicht nur wir, das sind heute weltweit Milliarden Menschen, die daran glauben. In der Vergangenheit, viele sind schon entschlafen, waren noch mehr als Milliarden, die daran geglaubt haben. Und die sind doch nicht alle verrückt. Natürlich fragt man sich im ersten Augenblick, wo man merkt, Gott ist da, stimmt das? Bin ich verrückt? Bilde ich mir das ein? Und wenn man dann nachschaut im leeren Grab und fragt, stimmt das? Dann ist meine Erfahrung, kriegt man eine Antwort von Gott. Denn Paulus sagt es doch, das kann ich nicht selber beantworten. Ich muss das empfangen. Weißt du, wer eine Satellitenanlage hat bei sich, wenn die falsch eingestellt ist, gibt es kein Fernsehen. Bleibt das Fernsehen, dann habt ihr solche, die Muster, die Ameisen da drauf. Stellt ihr sie aber richtig ein, dann empfangt ihr Programm. Bei Gott ist das genauso. Wir müssen es empfangen. Und Gott muss uns das einstellen. Es ist ein historisches Ereignis. Ich könnte noch mehr erzählen. Paulus könnte noch mehr Zeugen aufzählen. Aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der aus verstandmäßigen Argumenten an Gott geglaubt hat. Der muss irgendwie berührt werden. Irgendwie angesprochen. Man muss das empfangen. Das ist ein Geschenk, um das man aber beten kann und bitten kann. Und jeder, der fragt, Gott, war das leere Grab wirklich leer, der kriegt meiner Erfahrung nach eine Antwort. Deswegen fragt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Johannes 11 könnt ihr nachlesen. Das ist die Frage. Glaubst du das? Wenn ja, wirst du leben, selbst wenn du stirbst. Und das Leben fängt jetzt schon an. Christsein ist nicht nur zukunftsorientiert. Irgendwann nach dem Tod wird alles wunderbar. Nein, es fängt jetzt schon an. Jetzt beginnt die Auferstehung für jeden Menschen, der ja dazu sagt. Und es ist so einfach. Es ist so fast, man könnte frech sagen, billig, dahin zu kommen, weil es ja nur um Glauben geht. Glaub nicht irgendwelchen Kirchen, die gesagt haben, du musst das tun und jedes tun. Und dann, wenn du Glück hast, kommst du in den Himmel. Völliger Blödsinn nach der Bibel. Glaub an Jesus und du hast das Leben nach dem Tod. So einfach ist das. Wie blöd muss man sein, sich das entgehen zu lassen und zu sagen, Jesus, Blödsinn. Wie blöd muss man sein? So einfach ist es. Und so schön ist es, auf diesem Fundament zu stehen. So zu stehen, dass man nicht wackeln kann. Glaubst du daran, dass Jesus tot ist oder lebendig ist? Diese Botschaft rettet dein Leben. Dein persönliches. Es geht nicht um mein Leben, um irgendwie das deines Nachbarn, deiner Nachbarin. Es geht um dein persönliches Leben. Willst du gerettet werden oder nicht? Ergreifst du den Rettungsring oder gehst du unter? Es gibt so viele merkwürdige Vorstellungen. Die Korinther hatten dasselbe Problem. Es gibt so verschiedene Vorstellungen über Tod, was danach passiert, im Himmel. Die Griechen waren ja immer bekannt für ihre Weisheit. Die haben immer nach Weisheit gestrebt. Der Körper war im Grunde nur lästig. Ja, das war der Körper war das Gefängnis für den Geist, für die Weisheit, fürs Denken. Und nach dem Tod wird man irgendwie befreit und man geht in die Wolke der Weisheit über, bla bla bla. Und dann ist klar, dass in so einer Gemeinde in Korinth, in Griechenland, diese Gedanken auf einmal groß werden. Auferstehung der Tod haben die Griechen total abgelehnt. Wie blöd bist du denn? Geht dir wirklich um die Auferstehung des Leibes und der Seele? Du, wie du bist, wirst auferstehen. Und die Griechen sagten, du bist bescheuert. Die Römer genauso. Die haben zwar dieses Elysium gehabt, aber da waren nur so ein paar auserwählte Helden, die da reinkamen. Leben nach dem Tod, Blödsinn. Und natürlich schleicht sich das in die Gemeinde. Genauso wie sich bei uns manchmal Gedanken über Tod und das Leben nach dem Tod einschleichen. Das habe ich nicht alles schon gehört bei Beerdigungen. Wo ich sagen muss, nee Leute, es tut mir leid. Ihr habt Ideen über den Tod, über das Leben nach dem Tod, die so gar nicht stimmen. Ja? Überleg, was wahr ist. Der typische Spruch ist, alle kommen in den Himmel. Wunderbar, lehn dich zurück, mach jede Menge Mist in deinem Leben, kannst dich verhalten, wie du willst, am Ende bist du im Paradies, im Schlaraffenland. Falsch. Oder wenn ich bei Sterbenden bin im Krankenhaus, die Krankenschwester, müssen schnell das Fenster öffnen, damit die Seele einen Weg hinausfindet. Menschliche Gedanken ohne Grundlagen. Die Bibel sagt nichts davon. Oder ein Pastor erzählte mir, dass bei einer Beerdigung von einem leidenschaftlichen Golfspieler die Freunde sich damit trösteten, dass sie sagten, er ist jetzt im Himmel und spielt die schönste Runde Golf, die er je gespielt hat. Ja, gibt es ja auch bei uns. Ne? Er guckt mir jetzt von oben zu. Da muss ich leider sagen, Leute, solche Gedanken haben sich eingeschlichen in euren Glauben. Das ist ohne Grundlage, davon sagt die Bibel nichts. Die Bibel sagt, wir müssen alle sterben. Und am Tag, wo Gott das bestimmt, wo Jesus den Schlüssel nimmt und aufschließt, dann erst werden wir auferstehen. Das sind die Wahrheiten. Oder neulich habe ich auch mal gehört, wenn ich sterbe, empfängt mich meine Familie im Himmel. Das sind alles Gedanken, die sich so einschleichen. Die Bibel sagt nichts darüber. Und die Bibel ist die Grundlage für das Wissen, für das, was nach dem Tod kommt. Bei jeder Beerdigung sage ich immer, deswegen ist es gut, die Bibel zu kennen, darin zu lesen, weil dann haben wir eine Grundlage und Ideen, was nach dem Tod kommt und wie wir dahin finden. Und das ist ganz einfach. Glaub an Jesus, sag ja zu ihm. Auch wenn du noch Fragen hast und Zweifel, immer ja sagen. Und dann bist du gesichert. Dann bist du gerettet. Dann kommt noch mehr, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist dein Glaube an Jesus Christus. Es gibt viele schöne, tröstende Vorstellungen. Er ist jetzt ein besseren Ort. Aber das kann ich immer nur sagen bei Beerdigungen, wenn ich weiß, dieser Mensch hat an Jesus Christus geglaubt. Dann ist er wirklich nach dem jüngsten Gericht an einem besseren Ort. Das sagt die Bibel. Das ist verlässliche Grundlage für das, was nach dem Tod kommt. Die Auferstehung Jesu ist das, worauf du bauen kannst im Leben. Die fällt nicht weg. Das sind keine menschlichen Illusionen, keine Gedanken. Das ist historische Tatsache, auf denen du bauen kannst, dein Leben aufbauen kannst. Du kannst viel schöner leben, wenn du keine Angst mehr haben brauchst vom Tod. Und wenn die Angst mal groß wird, kannst du immer wieder zu Gott kommen und sagen, nimm die Angst wieder weg. Und dann sagt er, schau ins leere Grab. Du brauchst keine Angst zu haben. Deswegen brauchen wir so Menschen wie Paulus. Deswegen ist es gut, dass immer wieder menschliche Gedanken reinkommen, immer wieder ihr Lehrer auftreten, die sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, was da steht, das ist anders, das musst du anders verstehen, Auferstehung gibt es gar nicht, nur irgendwie so ein Universum, so ein Puff und so. Und dann kann jemand kommen wie Paulus und sagen, hey, Moment mal, das steht nicht so in der Bibel. Dank solcher Irrlehrer, solcher falschen Gedanken haben wir Briefe wie diesen Korintherbrief. Ohne solche Trottel, die was anders behaupten, gäbe es keine Grundlage. Und die haben wir hier. Wenn ihr was über die Auferstehung wissen wollt, ist dieses Kapitel wichtig. Es ist das längste im Korintherbrief. Wieso? Weil das eben das Wichtigste ist, die Auferstehung. Wenn ihr feststehen wollt im Leben und im Sterben und im Tod, glaubt an die Auferstehung Jesu Christi. Und dann werdet ihr es auch spüren. Das ist ja nicht keine Einbildung. Ich habe schon viel zu viel geredet. Ihr müsst mich bremsen, aber den einen Gedanken, finde ich super. Lukas 24, Vers 12, zum Schluss. Dort steht, nur Petrus stand auf, also Kephas, von dem wir eben gehört haben, nur Petrus stand auf und lief zum Grab, weil die Frauen ihm das gesagt hatten. Und dann das Beste. Die drei Worte sind wichtig. Er schaute hinein. Johannes nicht, der ist mitgekommen. Er blieb draußen. Er schaute nicht hinein. Ich hoffe, du bist so wie Petrus und schaust ins Grab hinein. Stimmt das oder nicht? Heute können wir leider nicht mehr reinschauen, aber ihr könnt euch gedanklich einfach fragen, stimmt das? Ist das Grab leer oder nicht? Und dann selbst Petrus zweifelt. Und da steht in der Bibel, darauf ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Bei dem ist der Groschen noch nicht gefallen. Selbst Petrus, der mindestens dreimal gehört hat, dass Jesus gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen, fragt sich, was ist hier geschehen? Aber macht es Petrus gleich. Schaut ins Grab und fragt euch, was ist da nur geschehen? Genau das ist der Weg und es gibt keinen anderen. Und ich garantiere euch, Gott wird euch die Antwort geben. Wenn ihr nicht fragt, kriegt ihr keine Antwort. Wer nicht sucht, der findet auch nichts. Lass es nicht so weit kommen. Petrus war super. Der hat reingeschaut, hat sich gefragt, was stimmt da nicht. Paulus hat das nicht gemacht. Er hat seine Gemeinde verfolgt. Als Stephanus in der Apostelgeschichte gesteinigt worden ist, steht da und da war ein junger Mann namens Saulus und er hatte Gefallen daran, wie dieser Stephanus gesteinigt worden ist, weil er an Jesus glaubt, an diese Auferstehung. Und für Saulus, später hat er sie umgenannt, Paulus, war das das Schlimmste überhaupt, zu sagen, es gibt die Auferstehung und dieser Jesus ist Gottes Sohn. Und er hatte Gefallen, hatte Freude an dem Tod eines Menschen durch Steinigung. Was für ein fieser, gemeiner Kerl Saulus war. Und er hat nicht ins Grab geschaut, er hat nicht gefragt, was da geschehen ist. Und was passiert? Jesus haut ihn um. Ist unterwegs nach Damaskus, auf dem Pferd, und bam, fällt vom Pferd, mit Blindheit geschlagen. Und Gott hat ihn dazu gezwungen, darüber nachzudenken, ob das Grab leer war oder nicht. Macht es lieber wie Petrus, lasst euch nicht umhauen von Gott. Natürlich wurde er gezwungen, darüber nachzudenken, weil Gott sagt zu Paulus, pass auf, zu Saulus damals auch, denk darüber nach oder du wirst nie wieder sehen können. Und er hat nachgedacht, hat gesagt, meine Veränderung war so groß und so einen fiesen, gemeinen Kerl, der Freude am Tod eines anderen Menschen hatte, wandelt er sich zu jemandem, der so von der Auferstehung schwärmt, so von Jesus Christus schwärmt, dass er sagte, das Essen muss weg. Saulus, ich möchte keine Sau mehr sein. Ich nenne mich ab jetzt Paulus. Letzte Geschichte, muss ich noch erzählen. Neulich habe ich Einladung gekriegt von meinem Klassentreffen. Ich war zwei Jahre auf dem Gymnasium in Soest bei uns. Und ich war ein Arsch. Ja? Ich war so ein richtig abgedrehter Jugendlicher, immer rumgemacht und gelogen und auf Kosten anderer immer Scherze gemacht. Und ich bin dann abgegangen, weil Französisch mir das Genick gebrochen hatte. Und dann bin ich auf die Realschule gegangen, auf jeden Fall Klassentreffen. Die laden mich ein, 30 Jahre Konfos, Soos, Gymnasium. Und ich sage mal, wieso ladet ihr mich ein? Ich schreibe den Kerl, den ich noch kannte, Roland Wagner, der jetzt Professor in Berlin ist, habe ich gestaunt. Und dann habe ich geschrieben, ja, sorry. Ich war ja nur 2 Jahre bei euch in der Klasse, wieso ladet ihr mich ein? Ihr wisst doch, wie durchgeknallt ich war damals. Seid ihr nicht froh, dass ich nicht dabei bin? Hat er zurückgeschrieben, oh ja, wir haben natürlich erfahren, er hat an meine pastor@kirchengemeinde.elia.de geschrieben, wir haben gehört, du bist Pastor geworden. Er sagte, da bin ich jetzt aber mal interessant, wie du, durchgeknallter Typ, Pastor geworden bist. Also eigentlich hätte ich mich auch von Mark in Park umnennen müssen. Ja? Und er hat gesagt, er kommt mal vorbei, er fährt immer von Berlin nach Hause, nach Soest, in Lippetal. Und er hat mich eingeladen, lass uns mal ein Bierchen zusammen trinken. Und dann kannst du mal erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist. Das glaube ich nämlich nicht. Wie kann so ein durchgeknallter Typ an Jesus glauben und Pastor werden? Und deswegen trete ich heute als Zeuge auf. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich hier vorne stehe und von der Auferstehung Jesus schwärme und darum bettel, dass ihr euch diese Frage stellt für euer eigenes Leben. Ich glaube, ich hätte mich damals auch eingewiesen. Und doch bin ich so froh, weil Gott und Jesus mich da rausgeholt haben, aus diesem falschen Weg, aus diesem falschen Leben. Deswegen ist es so wichtig zu glauben, weil Gott die Umkehr schafft. Menschen können sich nicht ändern, es sei denn mit der Hilfe von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Dann stehe ich, da steht mein Leben auf einem Fundament, wo ich sein kann. Wo ich Vergebung erfahre, wo meine Weste reingewaschen ist und wo ich sagen kann, hey, ich weiß, wohin ich gehe. Amen. Mann, habe ich viel geredet. Der Herr ist auferstanden.